Vor gut 10 Tagen wurde in den USA ein neuer Präsident gewählt. Angetreten mit einem Programm, das unter einem Titel zusammengefasst worden ist. Change. Das heißt so viel wie Veränderung, Wandel, Wechsel. Der Präsident, der da gewählt worden ist, gilt als Hoffnungsträger, als Lichtgestalt, als Erneuerer. Mit Attributen dieser Art ist Obama bedacht worden und das nicht erst nach der Wahl. Dieser Mann, ab 20. Januar der mächtigste Mann der Welt, löst einen allgemeinen Taumel aus. Für uns vom Forum Gegenstandpunkt Grund genug, sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist da los? Womit hat Obama das verdient? Geplant sind 2 Sendungen, die heutige, die sich vornehmlich mit der Wahl beschäftigt, und die Sendung in 14 Tagen, die, so unsere Planung, die politischen Positionen der Herrschenden, also auch der beiden Kandidaten, die sich beworben haben um das höchste Amt, Obama und McCain, explizit zum Thema macht. Das hängt, insofern will ich es noch nicht versprechen, ein wenig von der Materiallage ab. Denn da bekommt der zeitungslesende Bürger denkbar wenig geboten. Und damit wären wir mitten im Thema. Denn eines ist von vornherein klar. Niemand verwechselt Change mit einem radikalen Kurswechsel in der amerikanischen Politik. Auch Obama geht es, wie seinem Vorgänger Bush, um den Erfolg Amerikas, um den Erfolg der Weltmacht. Und damit, mit dem Erfolg ihrer Nation, sind die USA, ihre Bürger und Politiker in der aktuellen Phase ziemlich unzufrieden. Der muss wiederhergestellt werden. Da sind sich in den USA alle einig. Wähler und Kandidaten, Demokraten und Republikaner, also die, deren Kandidat in den vergangenen 8 Jahren als Präsident die Regierungsmannschaft angeführt hat, die Vertreter der freien Presse und andere professionelle Beobachter sowieso. Es geht um den Erfolg der mächtigsten Nation der Welt. Egal, wie die Politexperten in Amerika oder deren Wähler sich das jeweils zurechtlegen, einig sind sie sich in der Diagnose. Der außenpolitische, nicht zuletzt kriegsmäßige Erfolg der USA lässt schwer zu wünschen übrig. Und was das Land selbst betrifft, so beweist nicht zuletzt die jetzige Wirtschaftskrise, dass auch daheim jede Menge im Argen liegt. Und für beides werden der alte Führer und seine Mannschaft verantwortlich gemacht. Es kann doch nur an vergeigter Amtsführung liegen, wenn God's Own Country nicht so spitzenmäßig dasteht, wie es dieser Führungsnation der Welt einfach zukommt. Also muss ein neuer Führer her, der glaubwürdig den Willen zur Erneuerung des Erfolgswegs dieser Erfolgsnation verkörpert. Das hat im Wahlkampf ja sogar der Kandidat der Regierungspartei probiert. McCain hat sich als sogenannter Maverick stilisiert. Das ist in Amerika ein Außenseiter und Einzelkämpfer. Er hat sich stilisiert als solcher und damit als Gegner des Washingtoner Establishments mit seiner aus dem Hut gezauberten taufrischen Vizepräsidentin. Also als Führer-Alternative, nicht nur unverbraucht, sondern obendrein auch noch in außenpolitischen Dingen erfahren. Schließlich ist er im Unterschied zu Obama ein alter Kriegsherr, kampferprobt und nicht erpressbar. und der in der Demokratie fürs Machtwechseln ohnehin zuständige Kandidat der Opposition, also Obama, hat sowieso alles getan, um sich als die Verkörperung dessen darzustellen, was Amerika und jeder Ami braucht. Eben Change. Alles muss anders und besser werden, nämlich mit einem Erfolgstypen in dem Amt, auf das es für den Erfolg der USA ankommt. Mehr als diesen Gedanken braucht sich der Wähler, der seine Stimme vergibt, in der Wahlkabine denn auch nicht zu machen. Dass der alte Führer an der aktuellen Misere schuld ist und deshalb der neue an die Macht muss. Beim Wahlkreuz hat er dann die große Freiheit, in die ihm niemand reinreden kann, sich frei und ganz nach Gusto für eine der beiden Alternativen oder andere, die übrigens auch zur Wahl standen, aber keine Rolle gespielt haben, zu entscheiden. Dem demokratischen Prozedere sei Dank, die Antwort ist gefunden. Und damit, da sind sich alle in Amerika und außerhalb einig, ist ein wahrhaft würdiger Repräsentant der amerikanischen Nation gekürt, der genau das verkörpert, worauf es bei so einer Wahl ankommt, den zukünftigen Erfolg der Nation. Und zwar glaubwürdig, sonst wäre er nicht gewählt worden.
Genau, Franz, du sagst es. Spätestens mit dem Wahlsieg steht fest, Amerika hat jetzt genau den Führer, den es braucht. Auch die Wahlbeteiligung ist da übrigens, die massenhafte Wahlbeteiligung ist da immer als Beleg angeführt worden. Ich will mich trotzdem noch mal ein bisschen mit dem Wahlkampf beschäftigen. Auch die deutsche Presse hat, das weiß ja noch jeder, das ist ja noch nicht so lang vorbei, regen Anteil genommen an diesem Wahlkampf in Amerika. Das ging sogar so weit, dass hier in den Zeitungen auch laufend ideelle Abstimmungen gemacht wurden, obwohl ja hier überhaupt der Obama nicht zur Wahl stand. Also die deutsche Presse hat sich auch ständig die Frage vorgelegt, wie kommt's, was ist dran an diesem Typen, dass der so ein Ankommer ist? Mit der Frage will ich mich mal beschäftigen, wie sie so in den Zeitungen vorgekommen ist. Stellvertretend für andere will ich heute die Bild-Zeitung mal zu Wort kommen lassen. Auch bei der hat Obama nämlich mit seiner Masche total Punkte gelandet. Das Ganze ist ein Beleg, insofern meine ich rechtfertigt das auch, dass wir da ein bisschen eingehender darauf eingehen. Das ist ein Beleg, dass die Maßstäbe für die Beurteilung und die damit einhergehenden, so viel sei mal vorweg gesagt, Schwachheiten keineswegs ein Privileg der Amis sind, sondern zum gemeindemokratischen Wahlzirkus gehören. Das ging ja sogar so weit, dass die gesamte deutsche Presse bedauert hat, dass Deutschland leider keinen Politiker mit solch einem Charisma zu bieten hat. Also wie gesagt, Bild hat wochenlang an der sogenannten Obamania teilgenommen. Der Zirkus hatte nämlich dann genau diesen Namen. Wir erinnern uns noch, im August war er in Berlin, da haben die Massen um ihn herum tausendfach gekreischt. Gut, die Wahl ist vorbei und am Tag nach der Wahl stellt Bild, wie schon x-mal vor der Wahl, die Frage aller Fragen: Warum macht Barack Obama der ganzen Welt so gute Laune? Schon mit der Fragestellung ist klar, eins ist als Antwort nicht vorgesehen, und das ist die Politik des zukünftigen Präsidenten Amerikas. Würde man sich nämlich mit der beschäftigen, dann wäre es ziemlich schnell rum mit der guten Laune, aber da wollen wir später nochmal drauf eingehen in einem der nächsten Punkte. Gute Laune macht Barack Obama laut Bild vielmehr aus folgenden Gründen. Ich wähle jetzt mal 3 Antworten aus, die in der Zeitung nachzulesen sind, von diesem am Tag nach der Wahl. Zitat. Erstens, er ist cool, groß gewachsen, schlaksig, elegant, aber nicht piekfein und gerne mit dunkler Sonnenbrille. Das ist der Geschmack der Jungen. Auf seinem iPod hört er Musik, schwarzen Hip-Hop. US-Rapper machen ihre Songs aus seinen Reden. Zweitens, er ist fit. Er joggt, spielt Golf und Basketball. Drittens, er ist ehrlich. Fehltritte in seiner Jugend räumte er lässig ein. Haschisch, kurz sogar Kokain. Gut, das sind jetzt mal 3 Antworten auf die Frage, was an dieser Figur so spitzenmäßig ist. Wobei, glaube ich, eins klar ist, da verrate ich in dem Sinn kein Geheimnis, dieser Typ inklusive seines Lebenslaufs, das ist, der ist zu Recht konstruiert. Das ist die eine Sache. Spannender ist die Frage, was ist eigentlich die Botschaft, wenn der zur Wahl als Präsident anstehende Herr Obama so charakterisiert wird? Wenn wir also darüber unterrichtet werden, das ist anscheinend das Spannende, was der in seinem Privatleben so treibt. Also wen interessiert es schon, ob der joggt oder Golf spielt? Warum wird man auch in anderen Artikeln dann darüber damit belabert, wann er seine Frau kennengelernt hat, wann er mit ihr zum ersten Mal essen war und so ein Scheiß, wo er seine Anzüge kauft? Wenn man das so liest und wüsste nicht, von wem da die Rede ist, wer also hier als so ein super Typ charakterisiert wird, man käme garantiert nicht auf die Idee, dass es sich hier um einen Politiker handelt. Wenn man sowas hört, liegen andere Berufe, wie Model von mir aus oder Filmschauspieler, schon wesentlich näher. Was ist also die Botschaft dieser Personenbeschreibung oder anders gesagt, als was wird er in Szene gesetzt, der Herr Obama, wenn er als so ein ehrlicher, ein gut aussehender und noch dazu als ein Familienmensch vorgestellt wird? Der Witz ist der, man soll offensichtlich den Politikern als Menschen sehen. Vorgestellt wird er als ein ganz besonderer Mensch, als klasse Typ, als Ankommer eben. Präsentiert wird er seinem Volk, also seinem Wahlvolk, als jemand, der, das ist zumindest die Unterstellung, mit seinem Äußeren und seinen Charaktereigenschaften, seinen Lebensgewohnheiten genau den Geschmack des Publikums trifft. Der geneigte Wähler soll sich so dazu stellen und sagen, Mensch, der ist ja total super, der ist ja einer wie du und ich, der hört auch Hip-Hop, geht auch joggen, bringt seine Kinder in die Schule und macht sogar auch Fehler in seinem Leben. Mal nebenbei bemerkt, wenn sich ein normaler Mensch so aufführen würde, also wenn der sich so als so ein super Typ darstellen würde, der müsste sich mindestens den Vorwurf Angeber gefallen lassen. Nicht so Herr Obama. Den soll man, gerade weil er so menschlich dargestellt wird, sympathisch finden. Kein Geheimnis ist, dass bei dieser Präsentation des Kandidaten vom Äußeren bis zu allen Meetings und sonstigem nichts dem Zufall überlassen wird. Das wird inszeniert. Die Kandidaten werden effektiv in Szene gesetzt, das gilt natürlich auch für seinen Kontrahenten genauso, sowohl äußerlich als auch mit den entsprechenden Events, mit Massenpublikum. Dafür gibt es einen kompletten, riesigen Wahlkampfstab. Auch das hat die Bild-Zeitung als Pluspunkt für ihn notiert. Noch das eine Zitat vielleicht noch. Er liefert die perfekte Show. Licht, Musik, Effekte. Fast alles stimmte bei Obamas ungezählten Auftritten. Das Ziel, Wir-Gefühl, gute Laune, Aufbruch und stets ein passendes Bild für die Medien. Sorgfältig dosiert die immer häufigere Anwesenheit von Ehefrau Michelle und den beiden Töchtern. Also auch die dürfen dafür herhalten. Und wie gesagt, von all dem ist nichts Zufall. Welche Musik der hört, ist ebenso wenig oder ist genauso gut arrangiert wie die Tatsache, dass immer ganze Fernsehteams vom Fitnessstudio oder vor der Schule stehen, wenn der Obama mal seine Kinder dahin fährt. Aufgeklärte Wahlbürger stellen sich dazu auch ganz locker. Die sagen, sie durchschauen das, sie wissen das. Sie wissen, dass es sich um eine Inszenierung handelt. Das hindert sie aber gar nicht daran, genau diese Kriterien an den Kandidaten anzulegen. Gerade habe ich gelesen, dass dem neuen hessischen Spitzenkandidaten der SPD jetzt zum Beispiel öffentlich empfohlen wird, sich eine neue Brille zuzulegen. Irgendwie denkt man doch, die Leute spinnen. Ist absurd. Kann man sagen, so weit, so furchtbar. Aber wir wollen ja nicht dabei stehen bleiben, das ist Wahnsinn. Und wir wollen auch nicht bloß sagen, wir durchschauen das. Sondern unsere Behauptung ist ja, dieser Wahnsinn hat Methode und hat seinen Grund. Was ist da also am Werk, wenn Bürgern ihren zur Wahl stehenden Politikern mit solchen Vorschlägen, wie er soll sich mal eine neue Brille anschaffen, kommen? Oder anders gefragt, wie geht die Logik dieser Wahlwerbung und was ist der Fehler daran, wenn die Bürger das in der Weise gutieren? Die einzelnen Schritte dieser Art nochmal charakterisiert. Erstens wird der Politiker vorstellig gemacht als einer wie du und ich. All die Eigenschaften, das muss man als erstes mal festhalten, mit denen Obama charakterisiert wird. Von schlaksig elegant bis visionär und sympathisch, all diese Eigenschaften haben mit dem, was er als Politiker macht, also mit seiner Tätigkeit als Präsident der Weltmacht USA überhaupt nichts zu tun. Von seinen Vorhaben in dieser Funktion wird gerade abstrahiert, um stattdessen so mal richtig ein privat-menschliches Verhältnis zu ihm einzunehmen. Diese Sorte von Präsentation, die ja von der bürgerlichen Presse dem Wahlvolk geboten wird, die hat einen Zweck. Die erfolgt mit dem Zweck, bei den Wählern genau das Urteil zu lancieren: dieser Typ ist sympathisch, dem könnt ihr vertrauen. Der kleine Trick, die kleine Verschiebung ist die, jetzt ist ja gerade die politische Figur, für die das gelten soll. Also ausgerechnet die Tätigkeit eines politischen Führers soll ein Vertrauensverhältnis begründen. Das ist, um es mal neutral auszudrücken, sachfremd. Sachfremd deswegen, weil mit der Kategorie Vertrauen ein Privatverhältnis, ein familiäres Verhältnis in Anschlag gebracht wird. Vertrauen kennt man aus dem Privatleben. Wenn man seinen Freunden vertraut, dann weiß man hoffentlich warum. Man kennt sie und hat deswegen ein begründetes Vertrauensverhältnis zu ihnen. Also bei Freunden begründet nicht zuletzt deswegen, weil ich weiß, dass in diesem Verhältnis, also in diesem Privatverhältnis, gerade kein Gegensatz unterwegs ist. Und das bei Freundschaften begründete Verhältnis soll man zu den politischen Führungsfiguren einnehmen, weil die soll man sich auch als Privatmänner vorstellen. Vielleicht, das, um den Gedanken noch ein bisschen klarer zu machen, es gibt ja auch noch andere gesellschaftliche Beziehungen, Da kennt man das, auch da wird entweder mit dem Vertrauen geworben oder das Vertrauen spielt eine Rolle. Das sollen die Wähler auch durchaus assoziieren. Zum Beispiel bei einem Arzt. Da handelt es sich um eine Person, da ist der normale Bürger auf Vertrauen angewiesen. Dem muss man vertrauen, weil man ist von seinem Wissen abhängig. Das geht gar nicht anders, der soll halt sein Zeug ordentlich machen, wenn man krank ist, und man muss darauf vertrauen, dass er das so weit, wie er das weiß und kann, auch tut. Das ist also ein Verhältnis, wo man jemanden ausgeliefert ist und darauf angewiesen ist. Wenn man an so eine Sorte von gesellschaftlichen Beziehungen denkt, dann kommt man der Sache, wie das Vertrauen bei dem Politiker beschaffen ist, schon etwas näher. Vielleicht noch deutlicher wird es beim Gebrauchtwagenhändler, das kennt jeder. Da weiß jeder um den Gegensatz. Der will viel Geld, möglichst viel Geld für sein Auto. Ich will möglichst einerseits nicht so viel zahlen, vor allen Dingen will ich ein ordentliches Auto, und der will mir vielleicht eine Schrottkiste verkaufen. Der lobt das Ding in höchsten Tönen und ich fahre möglicherweise nach der nächsten Ecke damit an die Wand. Oder es fliegt auseinander. Also man weiß in so einem Fall um den Gegensatz. Weiß also deswegen auch, wenn ich mir so ein Auto kaufe, da ist es besser, ich bin misstrauisch. Da ist Misstrauen angesagt. Oder aber ich hole mir noch einen Gutachter und sichere mich ab. Gut, dann ist der Gutachter der Herr meines Vertrauens. So geht halt der Zirkel weiter. Beim Politiker ist es erst recht absurd. Es ist richtig kontrafaktisch, wenn der Wähler sich diese Person als Privatmann vorstellt, der man vertrauen können will. Jeder Wähler weiß, dass dieser Mann sich um ein Regierungsamt bewirbt. Er weiß, dass der Obama ihn, den Wähler, dann regieren will. Der Witz an dieser Tour, Politiker zu beurteilen, besteht darin, als Bürger ein Vertrauensverhältnis zu einer Herrscherfigur aufzumachen. Weil man genau weiß, dass es einen Gegensatz gibt. Jeder weiß, es gibt einen Gegensatz zwischen dem Untertan und dem regierenden Politiker. Und diesen Gegensatz will man zugleich mit dieser Beurteilung tilgen. Genau dazu dient diese widerliche Menschelei der führenden Persönlichkeiten. Dafür wird auch die Familie vorgeführt und müssen die Kinder herhalten. Man weiß, dass es sich um ein Herrschaftsverhältnis handelt, abstrahiert von diesem speziellen Verhältnis, weil man alles, was die Macht dieses Mannes ausmacht, durchstreicht und ihn danach beurteilt, welche Musik er mag oder welche Brille er trägt. Das ist eine Unsitte. Allerdings ist diese Unsitte ausgerechnet dem Regierungspersonal, solche Etikettierungen wie Sympathie oder Charisma als Eigenschaften zuzusprechen, demokratisch sehr sachgerecht. Warum? Was der Wähler da mit seinem Kreuz zu entscheiden hat, ist schließlich die Personalfrage. Also die Frage, welchem der zur Auswahl stehenden Figuren er seinen Willen blanko und pauschal abtritt. Anders gesagt, der Wähler entscheidet, wer die Beschlüsse fällen darf, denen er anschließend gehorchen muss. Weil es genau darum geht, wem er einen ganz grundsätzlichen Blankoscheck zur Macht über ihn erteilt. Erteilt er ihn eben der Figur, zu zu der er meint, ein solches Vertrauensverhältnis eingehen zu können. Das ist zwar irgendwie alles etwas hirnrissig, hat auch sehr ungemütliche Folgen. Der Mensch wird schließlich anschließend regiert, ist aber für demokratische Untertanen eine ganz leichte Übung. Das machen sie laufend und gutieren die Politiker genau entsprechend dieser menschlich-familiären persönlichen Kriterien. Ihre Staatsbürger, also die staatsbürgerliche Leistung des Wählers besteht also genau darin, durch das Anlegen der Vertrauensfrage an die zur Auswahl stehenden Führer der Nation Herrschaft und Gefolgschaft auf demokratisch eben herbeizuführen. Wenn so einer, dem ich vertraue, dann regiert, wenn so einer, den man aus was auch immer für Gründen, und sei es, weil der eine super Sonnenbrille hat, klasse findet, wenn so einer dann regiert, dann lassen sich demokratische Untertanen offenbar von dem zumindest lieber Befehle erteilen.
Unser heutiges Thema ist die US-Wahl. Und im ersten Teil der Sendung haben wir uns vor allen Dingen mit zwei Gesichtspunkten beschäftigt. Change, was verbirgt sich hinter Change? Die Auflösung ging in die Richtung, dass Change die zusammenfassende und übrigens sehr sachgerecht abstrakte Fassung dessen ist, es muss ein neuer Führer her. Nicht umsonst heißt Change nichts anderes als der Wechsel steht an und dafür steht ein neuer Führer, weil der Alte an all dem schuld ist, was heutzutage als Misserfolg der Nation in Amerika verbürgt wird. Was der Neue eventuell jetzt genau anders machen will, spielt keine große Rolle. Übrigens, man weiß es zum Teil auch nicht. Das sagt auch Obama selbst. Seine Berater sind jetzt unterwegs, sie lassen sich informieren. Da müsse man sehen, welche Konsequenzen man ziehen oder er ziehen wolle. Und danach hat Elisabeth sehr ausführlich einmal dargelegt, wie die Technik des Wahlkampfes geht, mit der der Bürger eingeseift wird. Diese spezielle Art Vertrauen aufzubauen, sich glaubwürdig darzustellen in dieser eigenartigen Dialektik, dass der Politiker als Mensch präsentiert wird, wie du und ich, damit er dann als Politiker gewählt wird. Eine nicht ganz einfache Verstandesleistung, die aber demokratischen Untertanen, die das Bedürfnis nach Wahl verspüren oder danach wählen zu gehen, immer mit Leichtigkeit vollziehen. Scheinbar liegt ihnen sehr daran, dass sie eine Figur über sich haben, die ihnen sagt, wo es lang geht und die ihren ganz eigenen Gesichtspunkten geschmacklicher Art entspricht. Diese Leistung, die hat Obama in einer eigenen Parole zusammengefasst. Die Leistung, sich als personifizierte Einheit von Politik und Untertan von Volk und Führer darzustellen. Denn Change lässt sich auch übersetzen mit Yes, we can. Eine Parole, die gerade dabei ist, die Hitliste der beliebtesten Politiker-Songs zu stürmen. Yes, we can, das halte ihm ja nicht nur auf seinen Massenkundgebungen während des Wahlkampfs wieder, selbst im fernen Europa, wo er gar nicht zur Wahl stand. So zum Beispiel bei seinem Abstecher nach Berlin summten die betörten Massen diesen neuen Schlager vor sich hin. Und auf dem Grünen Parteitag in Erfurt am Wochenende gab es Buttons mit einer Liebeserklärung an den neuen Vorsitzenden mit der Aufschrift Yes, we jam, in Anspielung an den neuen Leader Cem Özdemir. Und im Internet konnte ich entnehmen, dass jetzt Schlagerbands überlegen, wie sie Yes We Can vertonen. Diese kurze Parole, drei einfache Wörter, führen dazu, dass die Massen auf der ganzen Welt wie besoffen dem neuen Führer der Weltmacht zujubeln. Übrigens, Politiker habe ich in der Richtung noch nicht gehört. Die sehen die Sache dann schon wieder etwas nüchterner. Ob sie sich wirklich klar gemacht haben, die ihm dazujubeln, was sie da tun? Schauen wir uns doch diese Parole einmal etwas näher an. Drei Wörter, sechs Einwände meinerseits. Yes, we can. Was we can, kommt nicht vor. Es darf sich jeder Obama-Wähler dazu denken, was ihm an Obama behagt. Da ist alles gleich gut. Andererseits ist nichts Bestimmtes versprochen, worauf sich der Führer ins P festlegen lassen würde oder müsste. Zweitens ist diese Parole, Yes We Can, für genau ein bestimmtes Event berechnet, nämlich die Präsidentenwahl in den USA. Darauf ist sie gemünzt. Die zu gewinnen, das ist das einzig Bestimmende, was we can. Drittens, was heißt da also we? Nur he, Mr. Obama, can die Wahl gewinnen. Ist also der Nutznießer dieser Veranstaltung. Was bleibt denn dann für das einvernehmende we, wo es doch in der Präsidentenwahl beim Präsidentenamt nur einen geben kann? Und nicht 80 Millionen. Viertens bleibt also für das We keine andere Verheißung und kein anderer Lohn, als dass We im Kollektiv von zig Millionen Amis dem He, dem Obama eben an die Macht verhelfen. Fünftens, He and We sind also in dem einen und einzigen Sinn vereint und ein echtes Kollektiv als We davon begeistert sind, ihn, Obama, zu ermächtigen. Sechstens sind We also dafür vorgesehen, Obama als unwiderstehlichen, sprich charismatischen Führer zu beglaubigen, als einen, der das Recht hat, das Weiße Haus zu beerben und dort als unanfechtbarer Herrscher über alle Amis zu amtieren und zu kommandieren. Dass er dorthin gelangt ist und dort dem We dann sagt, was er im Namen und für den Erfolg der Nation von ihm verlangt, sodass We can gleich He can ist. Das ist der einzige, aber hammerharte Inhalt dieser Parole. Darauf war sie berechnet und sie hat leider bei den amerikanischen Wählern verfangen. Und wie am Anfang noch einmal in Erinnerung gerufen, nicht nur dort. So geht Führerkult auf demokratisch. Dass Obama für dieses Amt wirklich der Richtige ist, sieht man daran, dass er jetzt gewählt worden ist. Sonst wäre er ja nicht gewählt worden. Quod erat demonstrandum. Was zu beweisen war. So der Zirkel der Macht. Wer Erfolg hat, der hat ihn verdient. Auf einen Punkt möchte ich zum Schluss dieses kleinen Gedankens dennoch kurz aufmerksam machen. Da er mir im Unterschied zu früheren Wahlen bei der Berichterstattung in Deutschland besonders aufgefallen ist. Mit was für einer Anteilnahme die deutsche Presse, die kritische, deutsche, kühle, die elementare Gleichung mitgemacht hat, dass der Ausweis für die Eignung des Präsidenten sein persönliches Durchsetzungsvermögen ist. Dieser Gedanke hat in Deutschland verfangen, erscheint deutschen Demokraten von der berichtenden, also der meinungsbildenden Zunft sofort einzuleuchten. Der deutsche Zeitungsleser wurde angehalten, mitzufiebern, wie eindrucksvoll es Obama gelingt, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Klar, die Wahlen in Amerika bieten dazu Stoff genug. Schließlich sind sie genauso organisiert, dass glaubwürdig den Erfolg der Nation verkörpert, wer es schafft, sich in einem quasi einjährigen Ausscheidungsrennen durchzusetzen und alle möglichen Konkurrenten aus dem Feld zu boxen. Da hat Obama für alle Demokraten die erforderlichen Qualitäten eindrucksvoll bewiesen, die es für das höchste Staatsamt auf der Welt braucht. In den Vorwahlen hat er seine ärgste Rivalin Hillary Clinton ausgestochen und neben den Wahlstimmen auch noch die größten Geldsummen hinter sich gebracht. Wie vorweggenommene Wahlergebnisse wurden dem wählenden und nicht wählenden Publikum die Beträge mitgeteilt, die die jeweiligen Kandidaten eingetrieben hatten. Ganz nach der Logik: Ja, wenn die wirtschaftlich Mächtigen schon ihr Geld hergeben, um genau diesen Mann zu sponsern und nicht seine Konkurrenten oder Konkurrentin, wenn die also, die über das ökonomische Geschick des Landes bestimmen, durch ihr Sponsoring bekannt geben, wem sie die Zukunft des Landes anvertrauen, dann ist doch das der beste werbewirksame Beweis für die Eignung zum höchsten Amt, das die Weltmacht zu bieten hat. So umstandslos, aber auch so sachgerecht primitiv geht Wahlkampf in der Demokratie.
Ja, jetzt ist die Wahl vorbei. Der Sieger ist gekürt und es stellt sich die Frage, was hat er denn jetzt vor? Noch am Wahlabend gibt Obama einen Vorgeschmack. Er hat nämlich unmittelbar nach der Wahl eine Dankesrede an sein Volk gehalten. Da möchte ich jetzt mal ein paar Zitate draus zum Besten geben, weil dieser Dank hat es in der Tat in sich. Also, Obama sagt: Dies ist euer Sieg. Ich weiß, dass ihr das nicht einfach getan habt, um eine Wahl zu gewinnen. Und ich weiß, dass ihr das nicht für mich getan habt. Ihr habt es getan, weil ihr das gewaltige Ausmaß der vor uns liegenden Aufgabe versteht. Denn selbst wenn wir heute Abend feiern, wissen wir, dass die Herausforderungen von morgen die größten unseres Lebens sind. Zwei Kriege, ein Planet in höchster Gefahr, die schwerste Finanzkrise in einem Jahrhundert. Zitat Ende. So sieht der Mann also die Lage. Das geht los damit, das ist euer Sieg. Ich weiß, dass ihr das nicht getan habt, um. Will ich mal sagen, nach der Wahl ist das demokratisch korrekte Verhältnis zwischen Volk und Führung wiederhergestellt. Das heißt mal als allererstes, dass der sich jetzt hinstellt, der gewählte Führer, und definiert, was die Leute mit ihrem Wahlkreuz eigentlich gemacht haben. Demokratisch sachgerecht, weil, haben wir ja erklärt, Blankoscheck. Obama definiert, dass die Leute, die ihn gewählt haben, nicht einfach ihn an die Macht bringen wollten, siehe Zitat, sondern: Ihr habt es getan, weil ihr das gewaltige Ausmaß der vor uns liegenden Aufgabe versteht. Er präsentiert sich hier in dieser zielgerichteten Deutung als Person, der es ja gar nicht ums Regieren geht, sondern er ist als Herrscher ein Diener am Gemeinwesen, ein Diener an Amerika, ein Dienst am Bürger. Als solcher Diener weiß er andererseits sehr wohl, dass er es ist, der die Richtlinien der Politik bestimmt. Folgerichtig interpretiert er das Wahlkreuz der Bürger sofort als Zustimmung zu seiner kompletten politischen Agenda, die er zu definieren als demokratisch ermächtigter Führer befugt ist. Er sagt, ihr habt das getan wegen der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Seine Agenda heißt, zwei Kriege, ein Planet in höchster Gefahr und die schwerste Finanzkrise in einem Jahrhundert. Es ist also genau die Agenda, die auch Bush hatte. Die unterscheidet sich nicht von dem jetzigen Präsident Bush. Ist insofern auch kein Wunder, hat der Franz auch schon was zu gesagt, als ich Obamas Kritik, die sich in Change zusammenfasst, ja genau darauf zurückkürzt. Bush hat es nicht fertig gebracht, die amerikanischen Anliegen erfolgreich in der Welt durchzusetzen. Welche das sind, eben die Kriege zu gewinnen und in der Finanzkrise entsprechend oder aus der Finanzkrise entsprechend als mächtigste Führungsnation des Imperialismus wieder rauszukommen. Nach der Wahl stellt sich allerdings das demokratisch korrekte Verhältnis von Volk und Führung noch in einer anderen Weise, in einer zweiten Weise wieder her. Der Bürger ist jetzt anders gefragt. Mit seinem Wahlkreuz war er ja als souverän gefragt und hat zugleich damit, dass er dieses Kreuz macht, als souverän ausgedient. Jetzt beweist die Politik ihre Souveränität, die durch die Wahl eben an sie abgetreten worden ist. Der eigentliche Souverän, das Volk, ist jetzt als Material dieser Politik gefragt. Wie das im Einzelnen ausschaut, das kommt ein bisschen drauf an. Das ist je nach Konjunktur und Beschlusslage als Steuerzahler und Arbeiter, manchmal allerdings auch als Kanonenfutter und Reservist. Und das hat der Obama da ja schon angekündigt. Er lässt auch ansonsten überhaupt keinen Zweifel aufkommen an diesem Wahlabend, was er mit seinem amerikanischen Volk vorhat. Noch ein Zitat aus seiner Dankesrede. Ich werde euch bitten, euch der Arbeit anzuschließen, um diese Nation zu erneuern. Auf die einzige Art, wie dies in Amerika seit 221 Jahren getan worden ist. Block um Block, Stein um Stein, schwielige Hand um schwielige Hand. Dieser Sieg allein ist noch nicht der Wandel. Es kann nicht ohne euch geschehen, ohne einen neuen Geist des Dienstes, einen neuen Opfergeist. Daher lasst uns einen neuen Geist des Patriotismus entwickeln, der Verantwortung, bei der jeder von uns beschließt, einzuspringen und härter zu arbeiten und nicht nur nach uns selbst, sondern auch nach den anderen zu schauen. Ja, das ist wirklich starker Tobak, wie der Mann hier antritt. Deutlicher und drastischer in der Wortwahl kann er kaum ausdrücken, dass er einiges an neuen Härten für das amerikanische Volk im Angebot hat. Dass die Leute ihn gewählt haben, nimmt er ganz demokratisch sachgerecht als Bestätigung, dass die Bürger seine Anliegen der Nation, also auf allen Ebenen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch, wieder zum Erfolg zu verhelfen, dass die Leute das teilen. Er nimmt ihr Wahlkreuz als Bestätigung, dass auch sie der Meinung sind, dass Opfer für die Ziele der Nation nötig sind. Was er sich darunter vorstellt, sagt er deutlich, schwielige Hände, Stein um Stein und ein neuer Opfergeist wird angekündigt. Irgendwie muss ich mal sagen, wenn einem da nicht Angst und Bange wird und einem nicht kalt über den Rücken runterläuft, dann weiß ich auch nicht. Der President-elect, der zuvor Bush kritisiert hat, das hat er immerhin dem mal vorgeworfen, dass der die Leute immer ärmer machen würde, dass der sogar den Mittelstand verarmen würde. Der stellt jetzt wirklich 10 Minuten nach seinem Sieg unmissverständlich klar, was Change bedeutet. nämlich ganz neue Dimensionen von Armut, und er verlangt von seinem Volk, genau darin ihren Dienst, ihren Beitrag am Vaterland zu sehen. Ja, noch mehr, nicht nur, dass sie diesen Dienst erbringen sollen, sondern die sollen den gar noch mit Begeisterung erbringen. Nicht nur härter arbeiten sollen die Leute, sondern die sollen aufhören, beim Arbeiten an sich zu denken. Sie sollen stattdessen die verlangten Opfer in diesem geforderten neuen Geist des Patriotismus erbringen. In diesem Sinne die Botschaft des neuen Präsidenten Obama an seine Landsleute am Wahlabend und an den Rest der Welt, ein letztes Zitat, an diejenigen gerichtet, die die Welt niederreißen wollen: Wir werden euch besiegen. Ja, dann
bravo. Also noch eine kleine Ergänzung dazu, Elisabeth. Obama wird ja so dafür gelobt, dass er auch diejenigen angesprochen habe und von ihnen gewählt worden sei, die sonst immer als Außenseite dastünden, nämlich Latinos, Schwarze und so weiter. Und im Lichte dessen betrachtet, was du gesehen hast, wird jetzt klar, was da gelobt wird, nämlich genau diese Kraft, beziehungsweise diese Fähigkeit von ihm, alle einzuspannen und dafür zu sorgen, dass noch jeder, der in Amerika sich als Amerikaner tummelt oder auf amerikanischem Boden tummelt, an diesem neuen Opferprogramm zur Wiedererlangung von Amerikas Größe und Erfolg teilhaben darf.
Und dafür dürfen Sie sich, weil Sie einen schwarzen Präsident haben, dann bei diesem Dienst auch ganz echt als Amerikaner fühlen. Gell?
Ja. Gut, zum Schluss dieser Sendung ein kleiner Ausblick, den wir vielleicht in der nächsten Sendung dann, wenn es in der nächsten nicht klappt, in einer der folgenden sicher einlösen werden, nämlich, was versprechen sich die Verbündeten? Weil es war schließlich nicht umsonst ein großes Thema und in der FAZ vom 7. November hat auch Steinmeier, der interviewt worden ist, einem großen Interview gesagt, er habe die ganze Nacht zu Hause vor dem Fernseher gesessen. Ich war begeistert. Die Siegesrede, aus der Elisabeth gerade zitiert hat, war stark. Der Jubel war einfach zum Mitfreuen und so weiter. Was versprechen sich die Verbündeten? Angeblich viel einerseits, andererseits dürfe man nicht zu viel von dem Mann erwarten. Das Urteil, das die politischen Experten hierzulande, die Damen und Herren an den Schalthebeln der Macht und die Meinungsbildner verbreiten, fasst sich vor allem in einer Frage zusammen. Inwieweit wird es unter Obama möglich sein, deutsche Interessen zur Geltung zu bringen? Das ganze Interview über eine ganze halbe, große halbe FAZ-Seite mit Steinmeier kreist nur um diese eine Frage. Und je nach Sichtweise werden jetzt zwei Standpunkte gegeneinander gehalten. Man darf sich nichts versprechen. Er vertrete an allererster Stelle amerikanische Interessen. Und dann müsse man damit rechnen, dass er noch mehr von Deutschland verlangen wird. Andererseits wird ein anderer Ton auf der diplomatischen Bühne einkehren. Der mache aber dann wieder der Kanzlerin angeblich das Leben schwerer. Wie soll sie auch, wenn sich jemand galant zeigt, die diplomatischen Formen wahrt, auf das Ansinnen nach mehr Soldaten und nach mehr deutschem Engagement an den Kriegsplätzen der Welt verzichten können? Gleichzeitig wird vermeldet, dass Obama politisch ohne weiteres schon für Klarheit sorgt. So wurde jetzt vom G20-Gipfel, der ja am Wochenende in Amerika tagte, vermeldet, Obama habe der Europäischen Union in Gestalt ihres amtierenden Präsidenten einen Korb gegeben. Sarkozy hatte extra ein Flugzeug bereitstellen lassen, um nach Beendigung des Treffens der G20 zu Obama zu fliegen. Der hat vermelden lassen, er würde ihn nicht empfangen. Und hat ihn dann eben auch nicht empfangen. In diese diplomatischen Hände überhaupt in diese Begutachtung, was sich gerade dort im Einzelnen diplomatisch tut und ihre Ausdeutungen, sollte man sich wirklich nicht parteinehmend einmischen. Nur so viel, was uns daran auffällt und stört, ist vor allem eins: der Beurteilungsmaßstab, der dabei angelegt wird. Den sollte man als Betroffener deutscher Politik nicht übersehen. Ist der neue Chef der Weltmacht Nummer 1 eine gute oder nicht so gute Bedingung dafür, wie viel Macht und Einfluss Deutschland nicht zuletzt auf den Kriegsschauplätzen dieser Welt auszuüben imstande ist? Dieses Deutschland bemisst sich also unentwegt an den Interessen der Macht und der Reichweite der Hauptweltmacht und fragt sich von diesem Standpunkt aus höchst interessiert, was ein Obama im Weißen Haus für deutsche Weltpolitik bedeuten könnte. Und die Äußerungen, die da in den letzten Tagen im Zuge der Finanzkrise aus Deutschland in Richtung Amerika bekannt geworden sind, künden ohne weiteres davon, dass von Deutschland aus eine neue Art Machtkonkurrenz gegenüber der Weltmacht aufgemacht wird. Ich denke an Äußerungen wie die von Steinmeier: nach der Finanzkrise sei nichts mehr wie vorher. Im Klartext sei es mit der finanzpolitischen Hoheit der USA vorbei. Jetzt einerlei, ob das Hybris ist. Ja, es geht um den Anspruch, der dahinter steckt. Oder auch die diplomatische Klarstellung, die USA seien die zumindest Hauptschuldigen der Krise und das müsse immer wieder betont werden. Gestern die Diskussion um die Staatsbürgschaft für Opel. Bei Anne Will war zu sehen, wie Gloß dem ehemaligen amerikanischen Finanzminister, der eingeladen war, deutlich macht, dass Deutschland sicher nicht die Versäumnisse der amerikanischen Politik bezahlt. Eine neue Form von Anti-Amerikanismus war deutlich zu hören, oder vielleicht auch keine neue, aber eine scharfe, die man so nicht unbedingt gewohnt war. So viel sei also zum Schluss nur als Beleg für den Hinweis zitiert, dass es ein ernster Fehler ist, parteinehmend in sich in diese Kontroversen einzuschalten. Der Beurteilung von Obama durch die offiziellen Stellen lässt sich ein imperialistischer Anspruch entnehmen, dass einem Angst und Bange werden kann. Vor dem amerikanischen Präsidenten und seinen deutschen Partnern, die mehr Berücksichtigung ihrer Machtinteressen in aller Welt verlangen. Das war die Sendung Forum Gegenstandpunkt.